Willkommen, Herr Dr. Mohr und Herr Dr. Metra. Ich freue mich super, dass Sie heute die Zeit gefunden haben, uns über den spannenden Chefarztwechsel in Bremen zu erzählen, wo ja sozusagen ein Übergang gefunden wird, jetzt nach einer 25-jährigen Ära. Herzlichen Dank, dass Sie heute hier sind.
Vielen Dank. Gerne.
Ich stelle einfach meine erste Frage und ich möchte auch ein bisschen so dieses Bild zeichnen. Was hat Sie bewegt, in die Augenmedizin zu gehen? Gab es da eine Initialzündung?
Also ich kann es für mich einfach sagen, dass ich im Anfang meines Studiums mein Krankenpflegepraktikum in der Augenheilkunde gemacht habe, und zwar in der Universitätsaugenklinik Heidelberg, damals in der ehrwürdigen Bergheimer Straße noch. Damals haben wir mit zwei studentischen Hilfskräften die Nachtwache für die gesamte Klinik durchgeführt.
Oh mein Gott.
Und im weiteren Verlauf habe ich dann zunehmend in den Semesterferien auch im Augen-OP gearbeitet, hatte aber nie die Idee, in die Augenheilkunde direkt einfach zu gehen. Im weiteren Verlauf und in den Formulaturen, die dann einfach anstanden, habe ich gemerkt, in der Chirurgie habe ich den Haken immer grundsätzlich falsch gehalten. Außerdem habe ich nach dem langen Stehen Rückenschmerzen gehabt und habe mich dann auch besonders, dass man in der Augenheilkunde beim Operieren ja sitzen kann. Und das war für mich die Initialzündung, in die Augenheilkunde dann zu gehen.
Okay, also ein ganz pragmatischer Grund.
Ja.
Aber ich glaube, Sie haben es nicht bereut, oder?
Nein, ich habe es nicht bereut. Ich hätte mir am Anfang das auch nicht so nicht vorstellen können, die feine Chirurgie. Aber wie gesagt, ich habe Mentoren gehabt hier, die mich angeleitet haben. Und ich habe dann durch viele Trainingseinheiten, die ich mir selbst dann auch beigebracht habe, in der Augenklinik, in der ich angefangen habe, habe ich einen kleinen Operationsraum hier eingerichtet mit einem alten Mikroskop. Habe dort Perforationen genäht in allen Richtungen, so dass ich immer sagte, wenn ich dann mal dran bin zum Operieren, dann möchte ich das eigentlich schon so ein bisschen können, damit es nicht ganz so ungeschickt einfach aussieht. Und da habe ich dann abends in Schweineaugen operiert, nach Herzenslust sozusagen.
Wow, okay, Respekt. Wie viele haben Sie ungefähr operiert, also wie viele Test-OPs haben Sie ungefähr gemacht, bevor Sie dann den Ernstfall hatten und mal wirklich ran durften?
Ach, das ist schwer zu sagen, aber es waren viele, viele Abende und ich musste immer meine Frau überzeugen davon, dass ich einfach noch 2 Stunden oder 3 Stunden abends länger mache, um einfach ein bisschen zu üben.
Hervorragend. Da hatten Sie aber eine unterstützende Frau.
Ja, das stimmt.
Ist ja super. 25 Jahre, ne, waren Sie jetzt Chefarzt in Bremen. Das war eine große Zeit, auch für die Klinik, die wohl offensichtlich einige Entwicklungssprünge genommen hat, auch dank Ihres Wirkens. Können Sie das mal ein bisschen beschreiben und welche Menschen und Institutionen waren daran noch beteiligt?
Nun, es war so, ich habe das Angebot bekommen, hier die Augenklinik in Bremen zu übernehmen. Diese Klinik hatte leider ein kleines Problem, und zwar mein Vorgänger war durch eine lange und schwere Krankheit dienstunfähig gewesen und die Klinik lief dann praktisch über mehr als ein Jahr nur so als rudimentäre Versorgungseinrichtung. Und dazu waren auch keine großen operativen Kapazitäten mehr vorhanden und das war dann die Aufgabe, diese Klinik gerade so im Spannungsfeld zwischen aufwachsender ambulanter Versorgung und auch schon in der Gegenwart von anderen operativen, stationären Einrichtungen hier in Bremen wieder zu beleben. Und diese Herausforderung, ja, habe ich dann einfach angenommen.
Das heißt, Sie hatten in der Stadt Bremen sozusagen auch noch Konkurrenz auf dem eigenen Sektor?
Erhebliche Konkurrenz.
Okay, wow. Und wie haben Sie die Herausforderung dann gemeistert?
Nun, wir haben die Herausforderung dahingehend gemeistert, dass ich das eingesetzt und eingebracht habe, was ich vorher gelernt habe. Und zwar hatte ich das große Glück, dass ich im Rahmen meiner ganzen Ausbildung, meines Weges bis zum leitenden Oberarzt in Frankfurt, in der Augenklinik des Städtischen Krankenhauses, im vorderen Augenabschnitt praktisch alle Operationen zu lernen, inklusive auch der Tränenwegschirurgie, der okuloplastischen und rekonstruktiven Chirurgie. Und dann auch unter der Leitung von Professor Eckhardt die gesamte Netzhautchirurgie zu erlernen, so dass ich in beiden Welten, vorderen und im hinteren Augenabschnitt, groß geworden bin. Und das ist dann schon ein Kapital, was man hier einbringen konnte und erst einmal Punkte dadurch sammeln konnte, dass Felder wiederbestellt worden sind und Angebote gemacht werden konnten, die eben von anderen nicht gemacht worden sind. Wir haben dann insbesondere in der Netzhautchirurgie große Fortschritte gemacht. Wir sind die erste Einrichtung in Deutschland gewesen, die zum Beispiel intravitriales Avastin bei einem Patienten gegeben hat. Das lag daran, dass ich 2005 auf dem Kongress der American Society of Retina Specialists gewesen bin und dort erfahren habe, dass man dieses Medikament eben auch in den Glaskörper spritzen kann. Ich bin zurückgefahren und gesagt, das werde ich jetzt auch machen. Und hatte den ersten Patienten, der sich auch bereit erklärt hat, das mitzugehen. Und dann, wie gesagt, waren wir die erste Einrichtung meines Wissens, die das in Deutschland gemacht hat. Wir haben dann in Folge die erste klinisch kontrollierte Studie auch gemacht hier, die sogenannte Vibera-Studie, im Vergleich von Bevacizumab zu Ranibizumab, die ja die Grundlage auch war für die ganzen Selektivverträge, auf die wir heute im Video C noch aufbauen. Das zweite Mal, dass wir in der Netzhautchirurgie dann auch die entsprechenden operativen Techniken eingeführt hatten, das hatte ich in Frankfurt noch gelernt. Das war bei der feuchten Makuladegeneration, die sogenannte Makulorotation, eine ganz große Operation mit ungefähr 3- bis 5-stündiger Operationsdauer. Das ist vielleicht für eine Augenheilkunde heutzutage gar nicht mehr so vorstellbar, inklusive dem strabologischen Eingriff noch dazu. Und auch dadurch, wie gesagt, konnte man einen Punkt einfach setzen und das Profil der Klinik dann auch ein bisschen nach vorne bringen.
Wow. Das klingt auf jeden Fall spannend. Und dann haben Sie sich wahrscheinlich auch personell vergrößert von nur Sie, der das alles macht und kann, auf noch ein paar Mitarbeiter.
Die Klinik ist natürlich erheblich gewachsen dadurch. Wir haben dann einen Personalaufbau. Das ist nicht immer so einfach in Kliniken heutzutage. Aber ich glaube, durch die steigenden Zahlen und auch die Qualität, die wir doch angeboten haben, haben wir uns dann doch einen Namen auch gemacht. Und in aller Bescheidenheit haben wir dann immer weiter expandiert und sind dann zu dem schlussendlich geworden, was wir heute sind. Mal ein Maximalversorger, wie gesagt, der alles anbieten kann, der nicht auf eine Monokultur irgendwo setzen muss, auf irgendeine nur einzelne Operationsrichtung. Ja. Bin sehr stolz auf alle Mitarbeiter, denen ich das auch beibringen konnte, dass wir heute die gesamte rekonstruktive Chirurgie auch in der Augenheilkunde, in den Periorbitalbereichen, in der Adnexe anbieten können, inklusive Drehenwegschirurgie, dass wir in der Glaukomchirurgie alle Verfahren, die heute implementiert sind, ebenfalls anbieten. Das gleiche gilt für die Hornhautchirurgie, Netzhautchirurgie und Katarakte natürlich selbstverständlich auch mit eingeschlossen. Und dass wir auch in vielen Studien auch, was die exudative als auch die nicht-exudative AMD betrifft, auch hier teilgenommen haben und uns damit auch ein Bild von den Möglichkeiten für die Patienten schaffen konnten.
Ja, stark. Okay, mit anderen Worten, es war ein langer, kontinuierlicher Weg, der dann zu immer breiter geworden ist für Sie alle.
Das ist ein Weg, mit dem wir haben mit einem OP angefangen. Dann haben wir es auf 2 OP-Säle ausgedehnt, dann auf 3. Teilweise hatten wir sogar für die kleinen Lead-Operationen noch einen 4. Operationssaal. Durch zunehmende Konzentration haben wir es dann auch geschafft, das in 3 Sälen einfach so zu halten. Und ich denke, das ist ein guter Weg auch für die Zukunft, dass ein Krankenhaus, das ja immer, gerade was die Augenheilkunde betrifft, ja in einem Spannungsfeld zwischen ambulanter Versorgung, Hybrid-DRG und auch in einer Wirtschaftlichkeit auch stehen muss, erhalten werden kann.
Wie haben Sie das gerade gelöst? Also können Sie da was sagen zum Verhältnis ambulanter oder stationärer Patienten? Wie gestaltet sich das ungefähr bei Ihnen im Moment?
Wir liegen ungefähr bei knapp 50% ambulanter Versorgung, und zwar über alle Teilgebiete der Augenheilkunde, nicht nur was den grauen Star betrifft, da sind wir sicher bei 90-95% ambulanter Versorgung. Aber auch was die Lidchirurgie betrifft, sind wir stark im ambulanten Bereich, auch im glaukomchirurgischen Bereich. Wir sehen das immer und machen das immer von den Patienten abhängig, so dass wir einfach sagen können, deswegen konnten wir auch gut mitarbeiten in dem Projektfeld der Kontextfaktor, dass wir sagen konnten, was geht für einen Patienten. Nicht jede Operation, die technisch möglich ist, ist auch deswegen medizinisch sinnvoll. Denn wie gesagt, wenn keine richtige Versorgung anschließend da ist, dann können Sie das zwar operieren, aber wenn der Patient ein, zwei Tage später wieder mit Komplikationen wieder rückwärts eingeliefert werden muss, dann hat man ein bisschen mit Zitronen gehandelt. Und ich glaube, dadurch haben wir ganz, ganz große Erfahrungen gemacht, dass wir die Grenzen des Fachgebietes kennen, dass wir in die ambulante Richtung kräftig nach vorne gegangen sind, aber auch wissen, was möglich ist und was nicht möglich ist.
Sehr schön. Dann leiten wir jetzt langsam über von Ihrer Ära auf Ihren Nachfolger. Ich finde es ja erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie jemand gefunden haben, mit dem Sie offensichtlich das Gefühl haben, jawohl, dem trauen wir das zu und der kann das auch.
Nein, da sind wir sehr froh darüber, dass Herr Metra diesen Ruf angenommen hat und ich schätze ihn sehr. Er ist ein junger, dynamischer Kollege, der auch schon einige Ideen hier mit eingebracht hat. Auch für mich ist das etwas, ich bin ein großer Fan von lebenslangem Lernen und ich denke, ich werde mir auch von ihm einiges abgucken dann.
Super, das freut mich. Dann möchte ich einfach gleich mal Herrn Dr. Metra fragen, wie sind Sie denn in die Augenheilkunde gekommen und was fasziniert Sie daran?
Ja, also mein Weg ist ja ein bisschen anders als der Weg von Herrn Mohr. Ich habe tatsächlich in der Gefäßchirurgie oder mich hat immer die Gefäßchirurgie fasziniert. Ich habe mein PJ fast nur da bei den Gefäßchirurgen verbracht. Ich war nicht zu Hause. Ich habe mein PJ gemacht und danach ging ich dann halt in die Gefäßchirurgie und da habe ich mit operiert und mitgemacht. Da sitzt man teilweise übrigens, da ist man nicht immer am Stehen. Aber da habe ich gesehen, dass mich besonders die Mikrochirurgie, also die kleinchirurgische Handlung fasziniert. Und da dachte ich, okay, dann gucke ich mir noch was Kleines an. Und das war ja nur die Augenheilkunde. Und ich war wirklich nur da zu gucken, ob es für mich passt. Und ich war vom ersten Tag an verliebt. Also das war Liebe auf den ersten Blick. Und mache das weiterhin immer noch mit Leidenschaft. Ich mache es, weil ich das gerne mache, weil ich das auch liebe. So kam der Weg in die Augenheilkunde. Ich war nur einfach da in der Uni, in der Uniklinik in Alexandria und in meiner Heimat. Und wie gesagt, da war ich nur zu gucken und bin da geblieben. Ich bin nicht wieder zu den Gefäßchirurgen zurückgekommen.
Ja. Ja, sehr spannend. Und wie sind Sie dann von Alexandria nach Deutschland gekommen? Weil ich habe in Ihrem Lebenslauf entnommen, Sie sind dann auch hier einfach so hängen geblieben. Ist das korrekt?
Ja, tatsächlich. Also ich, wie gesagt, ich bin in der Augenheilkunde da in Alexandria erstmal geblieben. Habe da viel gelernt. Daneben ist es in Ägypten so, dass wir 2 Jahre Pflicht innere Medizin und Chirurgie machen müssen. Und um das beide zu kombinieren, war ich tagsüber, habe ich meine Pflicht erbracht und Nachmittag bis am nächsten Morgen war ich in der Augen. Ich war zu Hause nur einen Tag pro Woche. Und der Rest war ja, ich habe es gerne gemacht. Also es war nicht so, dass ich das musste, sondern ich wollte es so haben. Und dadurch habe ich dann die 2 Jahre Vorsprung und dann habe ich eine Stelle in der Augenheilkunde in Ägypten bekommen, angenommen und hat sich dann angeboten, nach Deutschland für eine Hospitation zu kommen. Da bin ich auch erstmal für eine Hospitation nach Neubrandenburg gekommen und dann waren ja nur 3 Monate geplant und daraus wurden jetzt mittlerweile 12 Jahre.
Wow. Ja. Wie hat sich das dann ergeben, dass Sie dann gesagt haben, okay, ich will hier bleiben, was muss ich dafür tun? War das schwierig oder war das einfach?
Es war schwierig. Also ich kann nicht behaupten, dass es einfach war. Allein die Sprache am Anfang war es ein bisschen schwierig. Aber auch, dass das Gesundheitssystem anders als unser Gesundheitssystem ist. Und ich war zuerst Hospitant. Ich habe es mir alles als Hospitant angeguckt. Dann habe ich das Angebot von meinem ehemaligen Chef bekommen. Wollen Sie nicht doch hier bleiben? Er hat ja auch gesehen, dass ich ein bisschen, also dass ich Ahnung von Augenheilkunde habe.
Ja.
Und zum Glück hat sich meine Sprache auch schnell verbessert, dass ich gesagt habe, gut, das kann ich mir vorstellen. Und ich bin tatsächlich da geblieben. Ich war erst Hospitant, dann Assistenzarzt, Funktionsoberarzt, Oberarzt und am Ende abteilungsleitender Oberarzt. Ich habe da auch meine Promotion geschrieben. Ich habe da die europäische Facharztprüfung, die FEBO auch machen können. Genau. Und ich konnte auch, das ist so eine ähnliche Schule wie hier bei Inmoor, dass die Oberärzte alle OPs nicht nur Vorderaugenabschnitt oder Hinteraugenabschnitt machen, sondern jeder Oberarzt muss alles sozusagen können. War anstrengend am Anfang, aber war trotzdem sehr schön, weil ich hatte auch Kollegen, die mich unterstützt haben, vor allem auch der Chef, der hat mich ja sehr unterstützt. Von daher, der Weg war ja schwierig, aber mit Unterstützung ging es.
Okay, das heißt, Sie haben dann die Entscheidung getroffen, weil Sie gesehen haben, Sie haben in Deutschland mehr Chancen als in Alexandria, auch fachlich.
Ganz genau.
Und so.
Ganz
genau. Wow.
Ja.
Ja. Und dass Sie gerade gesagt haben, Sie haben in Alexandria nur einen Tag zu Hause verbracht. Wo haben Sie dann geschlafen? In der Klinik oder was?
Ja, ja, in der Klinik. Also das war ja sehr gut, dass ich in der Klinik auch geschlafen habe, weil da kommen die Notfälle abends und die sind anders als hier. Da kommen ja viele, also ich glaube pro Woche kommen 2-3 Perforationen.
Also nach dem Motto Messerstechereien oder solche Geschichten?
Ganz genau. Ja, und dann haben alle abends in der Regel keine Lust, das zu operieren, aber ich gebe ja immer die Hand. Und so kam ich auch an die Chirurgie. Also ich konnte es tatsächlich üben. Und ich kam nach Deutschland nicht mit chirurgischer Erfahrung eigentlich, also was hier auch ungewöhnlich ist.
Ja, wow. Wow, ich dachte mir, da muss eine Geschichte dahinter stecken, aber ja, eine Geschichte mit sehr viel Leidenschaft und sehr viel Ehrgeiz und das ist ja total klasse. Ich finde das total beeindruckend. Ich hatte jetzt auch noch aufgeschrieben, was war ein Erlebnis, das Sie als Arzt geprägt hat?
Also 2 Sachen. Also erst, als ich Gefäßchirurgie gemacht habe und ein Patient war, also der Bein war schon amputiert und wir mussten den anderen auch amputieren.
Bein, habe ich das richtig verstanden?
Bein.
Ja. Am Bein, ja.
Und dann habe ich erst gemerkt, was das mit den Menschen macht. Weil danach kann er ja, also er konnte noch laufen. Auf einem Bein kann man ja irgendwie das hinbekommen, aber ohne ist das ja schwierig. Das andere, was mich aber als Augenarzt geprägt hat, war, als ein Patient, der nur mit einem Auge sieht, am anderen Auge auch erblinden konnte, ohne Operation. Und bei der Aufklärung habe ich dann gemerkt, wie wichtig das Auge ist und wie wichtig das Sehen an sich ist.
Mhm. Genau. Haben Sie es damals geschafft, sein verbleibendes Auge zu retten?
Das habe ich selber nicht operiert. Ich war noch zu jung dafür.
Das hat jemand anders gemacht, aber Sie mussten ihn aufklären.
Aufklären, genau. Und ich habe den dann auf dem Weg begleitet, bis er dann wieder nach Hause ging. Er konnte noch sehen. Ich hoffe, dass er immer noch sehen kann.
So ein Glück. Wow. Ja, okay, das kann ich irgendwie verstehen. Genau. Hätten Sie vor 15 Jahren gedacht, dass Sie mal eine Augenklinik in Deutschland leiten?
Nein, kurz gesagt. Nee, aber Sie merken ja schon, also ich habe versucht, daran zu arbeiten, an mich selber zu arbeiten, dass ich auch das Maximum schaffen kann, was mir zur Verfügung steht. Und vor 8 Jahren weiß ich genau, dass ich von meinem Chef damals gehört habe, da hatte ich ein Gespräch mit Herrn Höhe, ich wollte kündigen, ich wollte weggehen. Und dann hat er gesagt, wenn Sie gehen müssen, dann gehen Sie in einer Klinik, ich wollte in die Praxis gehen. dann hat er einen Satz gesagt, den vergesse ich nie. Er hat gesagt, hey Metra, Sie sind einer, der es bis ganz nach oben schafft.
Ja.
Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nur verstanden, ich könnte mal Oberarzt werden. Das war für mich wirklich das Maximum, was ich mir konnte. Es hat sich so ergeben. Also ich bin auch glücklich darüber, dass es so gelaufen ist. Ich habe alles gegeben. Und genau, und jetzt sitze ich hier.
Wow. Wie viele Mitarbeiter haben Sie jetzt?
Also wir haben sechs.
Wir haben 6 Oberärzte und 11 Assistenten.
Wow. Wie viele Patienten so ungefähr? Ich weiß nicht, ob Sie das wöchentlich oder monatlich oder täglich.
Ich glaube, jährlich am besten.
Naja, also man kann es überschlägig nur sagen, wir haben ungefähr 3000 stationäre Fälle. Und wie gesagt, noch einmal so die Anzahl der ambulanten Fälle. Das sind jetzt die intravitrealen Injektionen ausgenommen. Wenn wir die dazu zählen würden, müssten wir nochmal 5000 Fälle dazu zählen. Aber die nehmen wir jetzt mal extra, weil die ja sonst jede Statistik irgendwie auch so ein bisschen verfälschen würden.
Ja.
Also wie gesagt, wir sind bei diesem Grad momentan so ungefähr bei den 50%. Allgemein über das ganze Fach gesehen mit unterschiedlichen Spitzen, wie ich vorhin schon gesagt hatte, in der Kataraktchirurgie deutlich mehr und in der Hornhautchirurgie natürlich entsprechend weniger. Aber das nivelliert sich so ungefähr auf diesen Koeffizienten aneinander hinaus.
Ja, spannend. Was haben Sie in Zukunft vor, Herr Dr. Metra, wenn Sie jetzt der Chef sind in Bremen?
Also ich freue mich, dass Herr Mohr bei uns noch bleibt, mit nicht nur mit Metrat, sondern auch mit seiner Tat. Also Herr Mohr ist ja 2 Tage der Woche hier in der Klinik und unterstützt uns. Ich kann von ihm noch viel lernen, also operativ als auch menschlich. In der Führung ist Herr Mohr auch spitze, das kann ich schon sagen. Und wir wollen Dinge gemeinsam dann aktualisieren sozusagen. Die Klinik läuft ja eigentlich auf dem aktuellen Stand. Es ist nicht so, dass, aber Sie merken es ja auch selber in der Augenheilkunde, da entwickelt sich jeden Tag was Neues, da haben wir immer was Neues und da gehen wir den Weg, so wie Herr Mohr das in 25 Jahren bisher gemacht hat, machen wir weiter.
Ich kann vielleicht sagen, es hat mich immer ein Leitwort geprägt von Henry Ford, der einmal gesagt hat, wer immer nur das macht, was er schon kann, bleibt doch immer nur der, der jetzt schon ist.
Ja.
Und deswegen haben wir uns auch weiterentwickelt und sind immer offen auch für neue Dinge, prüfen sie aber auch auf ihre Evidenz. Es geht ja nicht darum, dass man einfach nur ein großer Spielplatz ist, wo alles Mögliche mal ausprobiert wird, sondern das unterstreiche ich auch dadurch, dass ich ja berufspolitisch noch aktiv bin und dass wir dadurch auch Dinge auch noch einmal durch eine andere Brille sehen und auch teilweise sehen müssen, um dann auch zu schauen, was macht auch Sinn für einen Patienten, was hilft ihm doch ein bisschen über eine längere Zeit und nicht nur die ersten 2 Wochen nach der Operation.
Es geht ja letztendlich nur um den Patienten. Wir müssen nicht alles, was auf dem Markt gibt, auch durchprobieren. Das machen wir hier nicht, das machen wir nur was Erprobtes, was für die Patientin auch Mehrwert bringt. Genau.
Sehr gut. Sehr gut. Ich hatte jetzt noch eine Frage notiert. Sie haben ja gesagt, Sie haben Ihren Operationssaal auf einem ganz tollen Stand. Was können Sie da, was es so besonders macht?
Da kann man fragen, was wir nicht können.
Okay.
Und das wäre nichts.
Nein, ich glaube schon, dass das auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich in den letzten 25 Jahren da große Hindernisse gehabt habe. Natürlich bleiben immer Investitionen auch einem gewissen finanziellen Vorbehalt zugewiesen. Das muss man auch irgendwo sagen. Da sind wir auch Realisten oder bin ich Realist auch geblieben. Das wird Herr Metra genauso sein. Ich glaube, da sind wir auch nicht verschieden darin. Aber das, was dem Patienten einen Mehrwert verspricht, und was auch in der Ausbildung des Nachwuchses auch wichtig einfach ist, ich glaube, das können wir hier wirklich gut pflegen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass die Leute, die hier durch diese Schule in der Vergangenheit und wahrscheinlich auch in der Zukunft dann gehen werden, die sind zu selbstbewussten Augenärzten auch geworden, teilweise, weil sie noch hier sind und weil sie dankenswerterweise auch weiter mit uns in unserem Team arbeiten, aber auch die sich selbstständig gemacht haben und ihre eigenen Praxen aufgemacht haben, gerne auf diese Zeit zurückblicken. Und wenn wir uns immer auf den Kongressen irgendwo sehen, dann unterhalten wir uns immer wieder und sagen, das war eine gute Zeit gewesen. Da denke ich gerne zurück an diese Zeit der Ausbildung und der Erfahrung, die ich im St. Josef in Bremen dann auch erfahren durfte.
Ja, sehr schön. Das heißt, Sie wollen auch in Zukunft weiterhin Talentschmiede sein.
Das wird man sein müssen. Ich glaube, man kriegt heute kaum einen Spezialisten oder Experten einfach so, den man jetzt einfach so implementieren könnte. Da kann man mal Glück haben, selbstverständlich. Aber es ist ein bisschen, darf ich in Analogie sagen, wie bei Werder Bremen. Wir können uns leider auch keinen Harry Kane kaufen. Wir müssen ihn schon selber machen.
Okay. Verstehe.
Ja, das ist in der Augenheilkunde allgemein so. Also ja, die großen Player, ich nenne jetzt keine Namen, die können Harry Kane kaufen.
Ja.
Wir können es uns leider nicht leisten, deshalb müssen wir es selber machen.
Wow. Aber ich glaube, das kriegen Sie hin. Das klingt ja so, als ob Sie das schon öfter geschafft haben. Leute über sich selbst hinaus erwachsen zu sehen. Ja,
da hilft mir immer so ein Wort, das ich einmal gehört habe, dass man Talente sieht, wo man es nicht vermutet hätte. Mm. Und dass man den Leuten das dann auch sagt, dass sie die Talente haben. Das motiviert sie am meisten.
Das ist schön, weil wenn zum Beispiel Herrn Metras Chef ihm nicht gesagt hätte, du kannst es mal nach ganz oben schaffen, dann würde er jetzt nicht hier sitzen, wissen Sie? Also das finde ich...
Das stimmt auch, ja.
Ja.
Ja. Ja. Ich habe es ihm zu verdanken, dass er mir das einmal gesagt hat, ja. Ja.
Das ist wirklich total klasse. Ich überlege jetzt gerade, was noch ein schönes Schlusswort wäre. Was haben Sie jetzt gemacht, um diesen Übergang zu gestalten? Wie viele Monate lang haben Sie das jetzt eingefädelt? Das würde mich noch interessieren. Also von Auswahlverfahren, wir küren ihn und sagen, jawohl, der ist es. Die Frage, wie viel Aufwand steckt dahinter, um so einen Kandidaten jetzt auf Herz und Nieren zu prüfen, ob der ins Team passt, ob der zum Spirit passt und ob das klappen kann?
Nun, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang, war ich mit an der Auswahl mit beteiligt. Das muss man sagen. Dann bleibt ja ein kleinerer Kreis einfach übrig. Denn ja, wie Sie richtig gesagt haben, es muss jemand auch zum Spirit des Hauses, nicht nur, weil wir ein konfessionelles Haus sind, auch passen. Er muss irgendwie auch so in die Struktur sich hineinfügen können. Der weitere Teil natürlich dann der Entscheidungsfindung obliegt dann dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung. Das ist selbstverständlich auch klar. Da habe ich mich auch bewusst zurückgenommen. Aber grundsätzlich muss man das Vertrauen auch in den Nachfolger haben und sagen, dem traue ich das zu, er kann das weiterführen, das Ganze.
Ja.
Ich habe mich ja damals dann entschlossen, als ich jetzt dann fast im 67. Lebensjahr bin, zu sagen, nein, ich möchte jetzt auch einen Wechsel auch herbeiführen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich möchte, wenn es geht und wenn es gewünscht wird, auch diesen Wechsel noch ein bisschen begleiten, ohne meinem Nachfolger aber auch die Chance zu nehmen, sein eigenes Profil zu entwickeln. Mhm. Es ist ein bisschen so für mich wie im Staffellauf, sage ich einfach mal so. Man übergibt den Staffelstab, läuft noch ein paar Meter mit. Das können auch ein paar Monate, ein paar Jahre noch sein. Aber dann muss es einfach auch so weitergehen.
Ja. Wie lang sind Sie jetzt schon im Bremer St. Josef Stift involviert, Herr Metra?
Also wir hatten ja die Gespräche, nachdem die Entscheidung getroffen ist, dass ich nach Bremen komme. Das war ja im März und seitdem sind wir in Kontakt. Also wir haben ja, ich war auch hier in der Klinik, ich habe die Klinik mit Herrn Mohr auch gesehen und wir hatten auch Gespräche vor Ort, aber auch telefonisch oder per Mail, da hatten wir einige Themen schon besprechen können. Und genau, und seitdem ich hier bin, dann ist es natürlich intensiver. Da kommen erst die Fragen. Ich bin auch sehr dankbar, dass Herr Mohr da ist, weil dann habe ich einen, so wie er gerade das geschildert hat, so sehe ich das auch. Dann ist der Übergang für mich, aber auch für die Mitarbeiter nicht so ein großes Loch, wo alle hinfallen, sondern da ist jemand, der das begleitet, damit es auch so glatt drüber läuft von einem zum anderen. Genau. Und ja, also das ist jetzt 4 Monate, 5 Monate, genau.
Okay. Wow. Ja, dann herzlichen Glückwunsch an Sie beide und dann wünsche ich Ihnen einfach noch ganz viel Erfolg bei der weiteren Übergabe und dem Zusammenwachsen und ja, dass sich das weiterhin so gestaltet, wie Sie sich das für Ihre Patienten wünschen.
Dankeschön. Herzlichen Dank.
Ja, ich bedanke mich für dieses sehr schöne und tiefgehende Interview.
Gerne, gerne.